Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Schau dir das an, auch ich hatte schon ein paar Krisen in meinem Leben und ich kann heute stehen und ich gehe meinen Weg. Ich habe einen ganz, ganz starken inneren Hebel, der mir sagt, egal was auch immer passiert, du schaffst das. Ich hatte ganz, ganz viele Situationen, wo ich ganz kurz davor war zu sagen, oh, das wird nicht, das schaffst du nicht. Ich finde ja, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und deswegen kann ich damit gut umgehen. Dann weiß ich noch, dass ich geschrien habe, nicht schon wieder ich. Dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, alles. Bilder verankern sich ja im Gehirn und dieses Positive, was sich im Gehirn verankert, das mache ich tatsächlich auch mit mir. Angst ist eine angeborene Grundemotion und Angst ist da, weil sie uns früher gewarnt hat. Also raus aus der Hängematte der Selbstzufriedenheit und rein in ein neues Leben. Ich bin heute, auch wenn es um Kleinigkeiten geht, ein ganz glücklicher Mensch. Manchmal ist Stehenbleiben auch total okay.
Heute zu Gast die Psychologin und Paartherapeutin Sabine Lahme. In 3 Jahren mehr Mut zum Glück habe ich mittlerweile 41 komplett unterschiedliche Interviews geführt. Trotzdem gibt es immer noch sehr viele spannende Persönlichkeiten, die eine packende Geschichte über ihren Mut zum Glück zu erzählen haben. Ihre besonders motivierende Story erzählt heute Sabine Lahme im Podcast. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich muss zugeben, dass ich von Sabine noch nie vorher gehört habe, bis ich eine E-Mail vom MVG Verlag erhielt, wo ihr Buch mit Resilienz Krisen überwinden vorgestellt wurde. Der kurze Text allein brachte mich gleich dazu, das Buch anzufordern und ein Interview mit Sabine zu vereinbaren, denn die Geschichte von Sabine Lahme hat es in sich. Denn schon als Kind kämpfte sie mit einigen Herausforderungen, die sie bewältigen musste. Mit 28 riss durch eine Bauchspülung ihre Bauchschlagader, sodass sie ins künstliche Koma versetzt werden musste. Nach vielen OPs, Leber- und Nierenversagen und einer Sepsis wurde sie nach vielen Wochen wieder aus dem Koma zurückgeholt. Leider konnte sie danach nicht wieder in ihren Job zurückkehren und begann ein Psychologiestudium. Doch einige Jahre später erlitt sie auch noch einen Rückenmarksinfarkt und konnte von heute auf morgen nicht mehr gehen. Erst durch eine lange und intensive Therapie konnte Sabine wieder laufen lernen. Und während dieser ganzen Rückschläge verlor sie nie ihren Optimismus. Heute ist Sabine Lahme erfolgreiche Paartherapeutin. Sie coacht Unternehmer und Führungskräfte und arbeitet als Resilienztrainerin sowie psychologische Beraterin. Im Gespräch sprechen wir über ihren wirklich sehr langen Weg zum Glück, warum Sabine nie ihren Optimismus verlor und wie man es selbst schaffen kann, aus der Spirale der negativen Gedanken rauszukommen. Beim Interview musste ich einige Male schlucken, weil Sabine sehr viel Mut für ihren Weg aufbringen musste und das auch sehr anschaulich schildert. Und auch weil sie natürlich so viele Rückschläge in ihrem Leben hatte. Ich weiß nicht, ob ich so viel Mut aufgebracht hätte, um immer wieder positiv gestimmt wieder neu aufzustehen. Und genau deswegen ist dieses Interview ein besonders schönes und auch intensives Gespräch geworden, aus dem vor allem ich auch einiges mitnehmen konnte. Denn ich merke das ja auch bei mir selber. Häufig wirft man die Flinte ins Korn schon nach dem kleinsten Widerstand. Und eine solche Geschichte hilft da, die Sichtweise doch nochmal so ein bisschen zu schärfen und auch zu sehen, dass die Probleme, die wir im Alltag haben, doch relativ klein sind. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute nach Düsseldorf zu Sabine Lahme. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt auf Ehe- und Paarberatung. Und wir wollen heute über Resilienz, Optimismus unter erschwerten Bedingungen und einiges mehr sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Sabine. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ins Gespräch über Resilienz und Krisen zu gehen.
Ja, ich muss dazu sagen, das ist jetzt wieder eine interessante Geschichte, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar kam von deinem Verlag ja eine E-Mail, wo deine Geschichte ganz kurz angeteasert war. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, das Buch zu besprechen. Und ich habe das nur gelesen und habe gedacht, das ist der ideale Gast für meinen Podcast. Und du hast ja auch gleich zugesagt.
Also erstmal vielen, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch danke, dass du es gelesen hast, das Buch, ja. Was im Moment ganz viele tun. Und jetzt gerade Feedback kam, auch unmittelbar vor unserem Gespräch von einem meiner Klienten, der sagte, da haben sie mir aber eine echte Aufgabe im Buch mitgegeben. Und ich sagte, was, von was sprechen Sie denn? Und dann sagte er, aber Frau Lahme, ich soll in dem Buch einen Brief an mich schreiben. Das ist so die Aufgabe, die habe ich noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, dann wird es aber Zeit. Und dann sagt er, und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann berichte ich Ihnen, was noch alles so passiert ist. Und das ist so schön, ich lese das so gerne. Und das freut mich, also ich finde das wundervoll, es freut mich total.
Ja, ja, wir kommen ja später nochmal auf das Buch zu sprechen, aber ich muss tatsächlich sagen, normalerweise sind das ja Bücher für eine bestimmte Zielgruppe, aber bei deinem Buch, da habe ich gedacht, eigentlich betrifft es jeden, weil du hast die Übungen mit drin, die du eben schon erwähnt hast, du hast aber auch Geschichten mit drin, also allgemein zum Beispiel, wie man als Kind dann groß wird und was man erlebt und im Teenageralter und dann hast du noch deine persönliche Geschichte, also das ist auf mehreren Ebenen sehr interessant.
Vielen Dank. Das war mir persönlich auch wichtig, dass ich den Leserinnen und Lesern so ein bisschen was mit auf den Weg gebe. A, die Übungen, die sie machen können. B, wie können sie durch Krisen und durch das Thema Resilienz einfach ein Stück resilienter werden und gerade stehen. Aber ich wollte Ihnen auch auf den Weg mitgehen. Schau dir das an, auch ich hatte so ein paar Krisen in meinem Leben und ich kann heute stehen und ich gehe meinen Weg.
Ja. Und genau das ist ja auch der wichtige Punkt, über den wir jetzt im Interview gleich sprechen wollen. Lass uns zunächst mal über Glück sprechen. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
Für mich persönlich ist Glück ein Gefühl, was über den ganzen Körper geht. Es ist so eine wohlig warme Kuscheldecke, die mich einhüllt und die mich super glücklich stimmt und mir Mut und Zuversicht gibt. Und das ist wie ein warmer Saunagang, das ist wie ein Blubberbad, das ist wie Regen im Sommer, das ist wie einfach wundervoll.
Das ist für dich jetzt aber auch kein Dauerzustand, sondern das sind wie ein Saunagang eben auch immer nur Momente.
Das sind Momente des Glücks, ich nenne die meine Magic Moments und die suche ich mir tagtäglich. Sie motivieren mich, jeden Tag weiterzumachen und meiner Vision entgegenzugehen, nicht meinem Ziel.
Okay, du hast ja das Thema Resilienz jetzt eben schon angesprochen. Lass uns zunächst nochmal über den Begriff sprechen, weil vielleicht sagt das nicht jedem etwas. Was steckt denn hinter Resilienz?
Resilienz kommt ursprünglich aus der Materialwirtschaft. Früher wurden in der Materialwirtschaft Gegenstände unter Wärme gebogen und da wurde geschaut, wie lange brauchen diese Gegenstände, bis sie in den Urzustand wieder zurückkommen. Irgendwann mal hat dann ein sehr weiser Mensch das in Amerika auch auf Menschen kopiert und hat geschaut, was brauchen denn Kinder, die in Krisen, in traumatisierende Erlebnisse gekommen sind, um wieder aufzustehen. Gibt es Kinder, die vielleicht eher mal mit einer Krise umgehen können und gibt es Kinder, die nicht so gut mit der Krise umgehen können? Und so kam das mehr und mehr auch in die Psychologie und wurde dann nicht mehr als Widerstandskraftstraining, sondern als Resilienztraining über den großen Teich zu uns geschwappt.
Okay, und das hat sich ja in den letzten Jahren auch zu einem ganz großen Thema entwickelt hierzulande, ne?
Ja, das hat sich entwickelt als Persönlichkeitsentwicklungstraining für Menschen. Es hat sich aber mittlerweile auch entwickelt als Resilienzthema in Firmen. Die wollen auch resilienter werden, also Firmensysteme. Ne?
Und das heißt, du gehst jetzt auch zu Unternehmen und hältst da Vorträge oder Übungen oder hast du tatsächlich nur das Thema jetzt Paarberatung?
Nee, ich mache ja schon lange Management, Führung und Unternehmenscoaching und coach da auch das obere Management, die Unternehmer, Unternehmerinnen. Ich mache die Führungskräfte-Coachings und da ist ein Teil des Ganzen auch Resilienz. Da fahre ich dann vor Ort und dann treffen wir uns mal 2, mal 3 Tage Und dann bespreche ich im Vorfeld mit den Vorgesetzten, was die Mitarbeiter denn sich wünschen. Gehe auch vorher manches Mal in einzelne Gespräche rein, frage, was ist ihnen wichtig. Ja. Und dann trainieren wir so 2-3 Tage. Und dieses ganze Material, was sie dann selbst erarbeiten, bekommen sie auch mit ganz viel Bildmaterial von mir dann zugesandt.
Mhm. Und wie viele Vorträge hältst du dein Unternehmen im Jahr ungefähr?
Das kommt immer drauf an, wie der Bedarf ist. Mit Corona wurde es tatsächlich von jetzt auf gleich weniger. Und ich meine, letztes Jahr hätte ich 80 bis 100 Führungskräfte gecoacht. Das Jahr davor hatte ich nicht so viele. Ich meine, da wären 60. Das kommt immer drauf an, wie der Bedarf ist.
Mhm. Ja, ich habe ja im Vorfeld mich auch nochmal ein bisschen schlau gemacht über dich und du hast ja auf deiner Seite auch die ganzen Fernsehauftritte, die du hattest und du wirst ja häufig dann eben auch als Beziehungsexperte dann vor die Kamera geholt und sollst dann was erläutern. Das finde ich unheimlich spannend. Das ist aber tatsächlich gar nicht so der große Fokus, oder? Bei dir?
Doch, das ist doch mein großer Fokus ist Beziehungen. Beziehungen, egal welche, Beziehungen. Also meine Beziehung zu mir, die Beziehung zwischen Paaren, die Beziehung zwischen Führungskraft und Management, die Beziehung zwischen Management und Unternehmen, die Beziehung zwischen Unternehmer und Unternehmerin. Also alles ist ja Beziehung. Und das ist tatsächlich mein Hauptfeld. Beziehung. In eine gute Beziehung zu sich zu gehen und damit auch eine gute Beziehung zum Gegenüber zu haben.
Mhm. Also das heißt jetzt nicht nur das Thema Paare, sondern allgemein Beziehungen in allen möglichen Lebenssituationen.
In allen Varianten.
Mhm. Ja. Und du hast ja eben schon gesagt, dein eigener Weg, der war ja auch nicht ganz so einfach. Und das wird ja in dem Buch, wenn man das liest, sehr schnell klar. Du musstest immer wieder neu aufstehen und neue Kraft schöpfen. Da habe ich mir schon am Anfang die Frage gestellt, bei dir ging das ja schon in der Kindheit los und dann hat sich das fortgesetzt über die Jugend, über das frühe Erwachsenenalter. Woher hast du immer wieder die Kraft genommen, um aufzustehen?
Ich habe einen ganz, ganz starken inneren Hebel, der mir sagt, egal was auch immer passiert, du schaffst das. Mhm. Und ich hatte einen wundervollen Großvater, das war mein Schwarzwald-Opa.
Ja.
Der mir schon sehr früh als Kind gesagt hat, mach nur das, was du machen möchtest und das, was du nicht machen möchtest, davon lässt du die Finger.
Mhm.
Und der hat mir unfassbare Ressourcen mit an die Hand gegeben, die mich, egal was immer in meinem Leben auch passiert, stärken und mir sagen, du kommst auf die Füße.
Mhm.
Manchmal braucht es ein bisschen, aber du schaffst das.
Ja, und das heißt, das war dann tatsächlich schon in deiner Kindheit so geprägt, dass du so gedacht hast.
Mein Großvater hat, egal was passiert ist, mit mir auf der Bank gesessen, hinterm Haus bei meinen Großeltern und hat mit mir geredet und hat mich liebevoll in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, es hat alles im Leben einen Sinn. Manchmal erfahren wir es nicht, aber glaub mir, am Ende wird alles gut. Und das stärkt mich heute noch. Am Ende wird alles gut. Ich weiß das.
Ja, das klingt immer so profan, ne? Aber wenn wir jetzt gleich über deinen weiteren Lebensweg sprechen, dann wird ja klar, das war alles andere als einfach genau so zu denken, dass alles immer gut wird. Und ich stelle mir das tatsächlich sehr schwer auch vor.
Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte ganz, ganz viele Situationen, wo ich ganz kurz davor war zu sagen, oh, das wird nicht, das schaffst du nicht. Und dann kam so dieser innere Glaube an mich, der mir sagte, vergiss es, dem Zweifler hast jetzt eine von Solar Plexus und du sagst dir jetzt, das schaffst du. Ja. Und das ist auch so, ich schaff das.
Okay, bei dir ist es ja schon als Kind losgegangen, also wirklich noch in sehr jungen Jahren, da hast du mit deinem Bruder ein Zimmer geteilt und dann ist eines Nachts was vorgefallen. Was ist damals mit deinem Bruder passiert?
Mein Bruder hatte damals einen sogenannten Krampfanfall. Das nennt sich in der Psychologie einen epileptischen Anfall. Das ist eine kurzzeitige Thematik im Gehirn. Und bei Kindern ist manches Mal die Krampfschwelle nicht sauber ausgebildet. Das bedeutet, wenn die einen Erreger, wenn die irgendetwas im Körper haben, was dann Fieber auslöst, dann kann diese Krampfschwelle zu einem sogenannten epileptischen Anfall führen, was eine kurzzeitige psychotischer Zustand ist. Es wurde nie Epilepsie, aber damals war es ein Krampfanfall, den ich bemerkt habe.
Und der hatte ja einen starken Einfluss, ne, auf dein Familienleben.
Absolut. Bei uns, ich habe meine Eltern halt geweckt, meine Mutter hysterisch, mein Vater rannte zum Telefon. Und das ist wie so ein Film dann. Ja? Da denkst du dir, ey, was geht denn hier jetzt ab? Und du stehst da und denkst, du, das glaube ich jetzt alles gar nicht, was hier passiert. Und als kleines Mädel konnte ich das auch gar nicht fassen.
Und wie ist es dann bei dir innerhalb der Familie dann weitergegangen? Weil du hast auch geschrieben, das Verhältnis auch zu deinem Bruder war dann nicht mehr dasselbe wie vorher.
Der wurde dann ins Krankenhaus gebracht, wurde dann kindermedizinisch behandelt, war eine ganze Zeit lang weg. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie lange der weg war, aber ich wusste, er kommt. Und wir hatten zu Hause, da meine Eltern ja ein Unternehmer-Ehepaar war, so eine alte Holztreppe. Die so geknarzt hat, und auf der saß ich und wartete auf ihn, und er kam zur Tür rein und ging an mir vorbei, und ich war für den wirklich fremd. Der hat mich nicht mehr erkannt.
Woher kam das?
Das kam auf Kinder haben ja oftmals im Gehirn Erinnerungen plötzlich nicht mehr, und das war bei ihm auch so. Und ich wusste ja damals nicht als Kind, was ist da, und dieses Reden in den 60ern war ja auch nicht gegeben. Ja, meine Eltern kommen beide aus einer Kriegsgeneration, da war Reden über Emotionen sowieso nicht das Thema. Und dann sitze ich da auf der Treppe mit einer Hoffnung und zu einer inneren Freude, und diese Freude oder diese Vorfreude, die ja in Freude hätte sich wandeln können, war von jetzt auf gleich vorbei.
Hat sich das denn wieder gebessert, oder war das Verhältnis dann die ganze Zeit so?
Das Verhältnis zu meinem Bruder, der mittlere Bruder ist, hat sich für mich nicht mehr so gebessert, dass ich hätte sagen können, ich habe zu dem einen guten Draht, weil er ja auch alles durfte bei uns in der Familie, und ich Rücksicht nehmen musste, egal auf was. Für mich war das damals dieses Thema Übernahme von Verantwortung in einem Alter, in dem ich das nicht hätte übernehmen sollen.
Und das hat sich ja dann auch noch fortgesetzt. Du hast irgendwann einen Besuch bekommen von deinem Onkel aus Amerika, und der hat per Zufall festgestellt, dass du unter einem Schiefhals leidest. Mhm. Jetzt weiß ich nicht ganz, was ein Schiefhals ist. Mhm. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ein Schiefhals ist eine medizinische Disposition, wo der Muskel am Hals zu einer Sehne wird, und dann hast du einen krummen Hals. Also einen Kopf, der sich mein Kopf nach rechts geneigt. Das heißt, mein Kopf wäre irgendwann mal auf der Schulter gelegen. Mein Onkel hat es bemerkt, und dann wurde das Ganze medizinisch untersucht. Und damals gab es in Stuttgart im Olga-Hospital, auf Schwäbisch Olgäle, einen Arzt. Ich kann mich noch heute an den Namen erinnern. Das war der Dr. Ritscher, der bei mir den Kopf operiert hat. Ich habe hinterm Ohr eine ganz lange Narbe. Und wenn ich meinen Kopf gerade stelle, ist das auf der rechten Seite sichtbar, weil da die Sehne hochgezogen ist, sodass mein Kopf gerade ist. Okay. Ich habe heute, mein Friseur lacht immer, wenn er zu mir sagt, kannst du mal bitte deinen Kopf gerade halten? Und ich ihn dann anschaue und sage, du weißt doch, das geht nicht.
Das heißt, du hast tatsächlich immer noch Probleme, den gerade zu halten, den Kopf.
Mein Kopf neigt sich minimalst nach rechts. Es ist auch bei der wenn ich eine Brille aufhabe, ist es sichtbar, dass ich die Brille manchmal nicht gerade aufhabe. Und beim Haare schneiden fällt es meinem Friseur auf.
Okay. Und warum hat es niemand anders entdeckt?
Ich glaube, dass der Fokus damals zu sehr auch auf diesem kranken Kind war und nicht so sehr auf dieser großen Schwester, die ja funktioniert hat.
Aber auch nicht so lange, denn deine Krankheitsgeschichte, die ging ja weiter. Du hast mit 14 große Pläne gehabt. Mit einer Freundin wolltest du deinen Onkel aus den USA in New York besuchen, über die Sommerferien. Und kurz vorher hattest du Probleme, ich glaube, mit dem Blinddarm. Was ist da passiert?
Bei mir hat sich der Blinddarm vernarbt, und der war kurz vorm Durchbruch. Das wurde dann entdeckt, weil ich unfassbare Schmerzen hatte, und bin ins Krankenhaus eingeliefert worden und wurde sofort durchgereicht auf den OP, und die hatten echt Probleme, mich da noch einigermaßen vom Tisch zu bekommen. Es war kurz vor knapp. Und danach ging es mir relativ gut. Leider bekam ich danach dann zweimal hintereinander einen Darmverschluss und war dann die ganzen Sommerferien im Krankenhaus.
Ja, und das heißt, die Reise hat dann nicht geklappt.
Die Reise hat nicht geklappt. Und als der Film rauskam, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren mit dem mit dem Ochsenknecht und mit der Gemakatsch. Ich war noch niemals in New York, musste ich so lachen, weil ich war tatsächlich noch nie in New York.
Okay, hat das mit der Geschichte zu tun, dass dich das nie gereizt hat?
Nein, es reizt mich. Es hat irgendwie nicht sein sollen. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal, dass ich nach New York reise zum Shoppen oder zum was auch immer machen. Aber bislang war es noch nicht auf dem Plan. Ich kann wirklich singen, ich war noch niemals in New York. Dafür war ich in Paris, ne?
Ja, immerhin. Das ist ja auch eine schöne Stadt. Aber du hast ja dann eine Ausbildung, glaube ich, gemacht als Krankenschwester.
Ich war auf der Schwerstpflege.
Okay. Und hattest du dir das bewusst damals dann ausgesucht?
Ja, ganz bewusst. Meine ganz bewusste Entscheidung.
Kam das durch die Krankheitsgeschichte? Oder?
Nein, ich liebte das. Ich liebte das, mit alten, kranken Menschen zu arbeiten. Und ich liebte das auch, diesen Menschen noch ein Stück Wegbegleiter sein zu dürfen.
Okay.
Da habe ich auch übrigens Sterbebegleitung gemacht und mich mit dem Sterben auseinandergesetzt und mit dem Tod. Es war eine der schönsten Aufgaben meines Lebens.
Das war dann mit Anfang 20, oder?
Ja.
Und wie hast du das psychisch alles verarbeitet? Weil für so einen jungen Menschen ist es doch eine ganz schöne Herausforderung.
Ich kann damit ganz, ganz wundervoll umgehen. Ich finde ja, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und deswegen kann ich damit gut umgehen. Und ich vermute, dass das auch was damit zu tun hat, dass ich schon sehr früh diese Krisenerlebnisse hatte.
Okay, ja. Aber die Krisen, die waren ja noch nicht ausgestanden, weil mit 28, da kam dann tatsächlich der große Hammer. Du bist so schwer erkrankt, dass du 100 Tage ins künstliche Koma versetzt werden musstest. Was ist da passiert?
Zwei Geschwüre haben sich bei mir im Darm durch den Darm gefressen und dann schwamm, ich nenne das immer die Bouillabaisse im Bauchraum. Und ich hatte zum wiederholten Male Glück, weil ich in einer Klinik war, in dem der Professor spezialisiert war auf Darm. Und der hat dann in mühevoller Arbeit versucht, meinen Darm zu retten. Und vor allen Dingen mich. Und er hat im Interview irgendwann mal gesagt, ich habe ihn viele, viele Jahre später interviewt, er hat gesagt, es gab in seinem Leben zwei schwere Fälle und der schwerste davon war ich. Das hat mich damals echt erwischt. Da liefen nochmal die Tränen. Naja, ich hatte Leberversagen, Lungenversagen, ich hatte eine Blutvergiftung, ich hatte eine Dialyse gebraucht und das ging bei mir nicht. Also haben sie im Oberschenkel eine sogenannte Hämofiltration eingeschossen. Also es war im Körper alles kaputt. Außer Herz und Gehirn. Alles andere war ein bisschen Matsche.
Aber als du dann wieder halbwegs auf den Beinen warst, hast du da gedacht, dir wurde das Leben wieder neu geschenkt nach so einer langen Leidensgeschichte? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes aufgestanden und habe gesagt, so, und jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und jetzt rock ich mein Leben.
Okay.
Und es ging ja nicht lange gut, kein halbes Jahr. Kam die nächste Diagnose, Gebärmutterschleimhaut bösartig verändert, also wieder Krankenhaus, also wieder OP. Dann nochmal aufstehen und habe ich gedacht, okay, jetzt, jawohl, und jetzt wird gerockt. Und dann kam der nächste Hammer.
Aber konntest du in deinen ursprünglichen Beruf wieder zurückgehen oder
nicht mehr? Nein, ich durfte das nicht mehr und deswegen habe ich ja dann angewandte Psychologie studiert.
Okay, und warum durftest du das nicht mehr, wegen der Krankheitsgeschichte?
Ich habe eine Narbe über den ganzen Bauch. Und mein Bauch ist am Anfang so instabil gewesen, dass jedes Heben, was über 2,5 Kilo gewesen wäre, die Gefahr bestanden hätte, dass mein Bauch reißt.
Und war dann von vornherein klar, dass du Psychologie studieren möchtest oder wie bist du darauf gekommen?
Ich habe mir gedacht, ich kenne die eine Seite aus der Medizin, ich gucke mir die andere Seite jetzt auch mal an. Da gibt es ja noch eine andere Seite. Es gibt ja die Seite der psychisch Erkrankten, die ich ja damals auf der Station auch tatsächlich hatte. Ich hatte ja viele alte Menschen, die hochtraumatisiert waren, die Schizophrenien hatten, multiple Persönlichkeitsstörungen, Demenzen, also alle Demenzen, Parkinson, Wahn, Halluzinationen. Und da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an.
Und es hat dir auch Spaß gemacht, dich damit auseinanderzusetzen?
Total. Ich liebe das ja. Ich liebe diese Arbeit. Ich mag die Menschen total.
Ja. Und dann warst du fertig mit dem Studium und dann kam der nächste Schicksalsschlag.
Nee, der kam zuerst.
Der kam zuerst.
Der kam zuerst.
Okay, der hat also den Weg tatsächlich nochmal unterbrochen.
Der hat unterbrochen. Ja. Der hat gesagt, ach, jetzt setz mal dich einfach mal so ein bisschen auf den Hosenboden und du läufst jetzt nicht weg. Das ging ja dann auch nicht mehr. Laufen ging tatsächlich nicht mehr.
Das heißt, du musstest in den Rollstuhl.
Ja, Rückenmarksinfarkt heißt, es haut dir hinten im Rückenmark mal eben schnell das Thema der Beine nach unten weg. Ich hatte in einem Bein noch 30% an Gefühl, alles andere war weg. Was wirklich, es steht nicht im Buch, aber was wirklich schlimm war, ist, dass ich auch die Blasenkontrolle nicht mehr so hatte. Das war wirklich schlimm.
Und war aber von vornherein klar, dass du wieder aus dem Rollstuhl rausgehen kannst, dass es möglich ist? Oder wurde dir von Anfang an gesagt, das wird schwierig, wieder aufzustehen?
Ich hatte viele, viele Krankenhäuser besucht, weil ich ja ein Mensch bin, ich gebe keine Ruhe. Ich will wissen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Und der Freund meines Gynäkologen, der damals in einem Ort namens Achim seine Praxis hatte, der hat mich den ganzen Tag untersucht, kam rein und sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören? Und habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne die gute zuerst. Und dann sagte er, wir haben eine Diagnose. Und habe ich gesagt, und was ist die schlechte? Und dann sagte er, Sie können sich schon mal einen Rollstuhl gewöhnen. Und dann weiß ich noch, dass ich geschrien habe, nicht schon wieder ich. Dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, alles. Alles, was mir zur Verfügung stand. Und mein Gynäkologe sagte damals, egal was du machst, ich helfe dir, egal was.
Wie war es generell mit der Unterstützung jetzt auch von der Familie her? Hast du Unterstützung bekommen?
Ich lebte ja damals schon sehr autark für mich. Und ich bin auch jemand, ich bin sehr eigenständig. Und ich wollte dieses Mitleid nicht. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel alleine auf die Beine gestellt. Ich bin einkaufen gegangen, da wo ich reinkam. Mein Auto war umgebaut, war eigenständig. Ich lebte mein Leben und ich war mit dem Thema, dass ich da sitze, okay, aber ich war nicht wirklich zufrieden, weil ich wollte ja unbedingt aus dem Rollstuhl raus.
Und einen Partner hattest du zu der Zeit auch nicht, ne?
Ich hatte einen Partner, aber das war jetzt nicht so sehr der Puller, ich sag's mal vorsichtig. Ich glaube, das brauchte ich damals auch für mich. Ich glaube, ich wäre nicht gesundet, wenn ich dort geblieben wäre.
Ja, aber das heißt, mit der Wohnung, da musste jetzt nichts umgebaut werden oder habt ihr da dann auch noch was umgebaut?
Nee, ich hatte den Vorteil, dass alles barrierefrei war. Das war ein ganz großer Vorteil.
Okay. Und wie bist du dann wieder aus dem Rollstuhl rausgekommen? Du hast gesagt, du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt. Was war letztendlich so das Erlebnis, dass es dann doch wieder alles geklappt hat?
Also ich habe bei meinem Gynäkologen einen Nachuntersuchungstermin gehabt und der hatte eine Zeitschrift liegen, eine Fachzeitschrift mit einem Ergebnis einer Studie, die in Amerika gemacht wurde, mit Menschen, die einen Querschnitt hatten. Und da stand in der Studie, dass 30% dieser Menschen, die einen Querschnitt hatten, wieder ins Gehen gebracht wurden über die Rekonstruktion des Gens im Gehirn.
Aha.
Und so fing die Geschichte an. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Da gehe ich hin, das will ich machen. Ich weiß, dass ich das schaffe. Ich weiß, dass mir das hilft. Und dann hat er gesagt, okay, ich unterstütze dich. Dann suche in Deutschland schon mal eine Klinik, eine Rehabilitationsklinik, die das macht. Und dann bin ich auf die Suche.
Und wie lange hat das dann gedauert?
Ein paar Wochen. Ich habe mich durch den Wälzer telefoniert. Durch den Wälzer der Rehabilitationskliniken. Und bin dann nach Bad Camberg gefahren. Da gab es eine Klinik. Da war eine junge Physiotherapeutin, die genau von dieser Methode gehört hat. Und die sagte, ich mache das mit Ihnen. Dann bin ich da rein. Und nach 4 Wochen, 5, bin ich wieder raus und stand das erste Mal auf meinen eigenen Beinen. Da gibt es wundervolle Geschichten zu. Da gibt es die Geschichte, dass ich hatte ja nun mal keine großartige Muskulatur an den Beinen, aber dafür ganz, ganz viel an den Oberarmen. Und ein ganz lieber Freund, Ich wohnte damals schon in Düsseldorf, ein ganz lieber Freund hat mir damals auf eine Disc von der Band Pur ein paar Lieder kopiert. Mhm. Und unter anderem Abenteuerland. Und ich habe das mitgenommen, nicht wissend, dass damit irgendwann mal irgendwas passieren wird. Und bin dann in die Klinik gefahren und die Ärzte und die Physiotherapeuten haben mit mir dann zusammen ein Programm erstellt. Und dann war eine der Aufgaben, mit dem Rolli-Bike meine Muskulatur der Beine zu trainieren. Jetzt war ich ja gewohnt, den Rolli mit den Oberarmen in einer bestimmten Bewegung zu schieben, aber mit dem Rollibiken die Beine zu bewegen, ist nochmal eine andere Bewegung. Und weil diese Bewegung so anstrengend und auch echt kraftzehrend war, habe ich mir die Kopfhörer auf die Ohren gelegt und volle Röhre, pur hoch und runter gehört. Und wenn ich ganz dolle Schmerzen hatte, habe ich die physiotherapeutische Praxis beschallt, weil ich gesungen habe in einer Lautstärke, bis dann irgendwann mal einer der Physiotherapeuten am Vorhang stand und ganz vorsichtig rangeschaut hat und mich angeschaut hat und gefragt hat, ob ich sie noch alle stramm hätte.
Okay.
Ich war so wütend, weil nichts passierte und weil das auch so schmerzhaft war. Diese Muskulatur, also ich habe das ja nicht gemerkt an den Beinen, aber an meinen Oberarmen. Und mir tat meine Unterarme weh. Und diese Lieder, ich spann einmal den Bogen, und diese Lieder höre ich heute, wenn ich joggen gehe, über Spotify, in der Disco-Version. Und wenn ich über die Felder springe, erinnert mich das so häufig an die physiotherapeutische Praxis in der Klinik, weil ich heute noch, wenn ich über die Felder laufe, volle Röhre in meinen In-Ears pur höre und die Lieder immer noch laut singe. Und das erinnert mich ganz, ganz liebevoll an die Zeit. Und manches Mal laufen mir da vor lauter Freude die Tränen runter und vor lauter Lachen manchmal auch. Ich finde das so eine schöne Geschichte mit diesen Liedern.
Ja, man verbindet ja auch immer etwas mit der Musik, gerade auch mit der Lebenssituation, wo man die damals dann gehört hat. Und das ist ja bei dir dann eine ganz besondere Verbindung dann zu dieser Musik und auch zu den Musikstücken.
Und gerade zu diesem Abenteuerland. Und im Moment gibt es ja Abenteuerland als Musical. Und ich fahre jeden Abend durch einen Ort, an dem ein ganz großes Plakat hängt, auf dem Abenteuerland das Musical draufsteht. Und dann denke ich ganz liebevoll an die Zeit und sage mir, guck mal, was du geschafft hast. Da bin ich ganz beseelt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn danach weitergegangen? Du hast dein Studium dann fortgesetzt?
Ja, und habe es beendet. Habe dann, weil mir ja immer ganz langweilig war dem Leben, habe dann noch eine systemische Ausbildung gemacht, also ein systemisches Coaching und Veränderungsmanagement. Ja. Habe dann anschließend, weil mir wieder langweilig wurde, Konfliktmanagement und Mediation gemacht und habe mir dann noch ein paar Fachausbildungen angeschaut, wie zum Beispiel Ängste und Phobien, Ehe- und Paarthematik, Sexualtherapie, Burnout, Resilienz und habe dann gesagt, okay, ich möchte mich selbstständig machen und habe mich am 5.5.2005 selbstständig gemacht.
Warum genau dieses Datum?
Keine Ahnung, ich fand es toll.
Okay.
Ich fand es einfach toll, 5.5.2005.
Und wie ging die Selbstständigkeit dann los? Also das hat ja wahrscheinlich einige Zeit gedauert, bis dann die ersten Patienten dann auch kamen.
Nein.
Ging sofort gut los?
Ja, ich hab sofort im ersten Jahr Plus gemacht.
Okay, woran lag das?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es bis zum heutigen Tag nicht, woher mein Erfolg kommt. Ich bin einfach, wie ich bin.
Okay. Ja, aber das finde ich ja echt spannend. Und du gehst ja dann da drin auch auf.
Ja.
Und du lebst es ja. Ich glaube, man hört es auch. Und das ist ja dann praktisch auch, das Leben ist ja dann erst richtig losgegangen für dich.
Ja. Ich habe übrigens einen Klienten, der zu mir immer sagt, ich wäre eine berufliche Rampensau. Ich finde es so schön. Ich liebe dich dafür.
Okay. Und du hast ja dann dich auch gerade auf das Thema Paartherapie dann fokussiert.
Ja.
Hattest du damals einen Partner, als du dich darauf fokussiert hast, auf dieses
Thema? Ja, ich hab meinen Mann ja so kennengelernt. Ich habe meinen Mann kennengelernt in der Phase, in der ich noch im Rollstuhl saß.
Okay.
Mein Mann und ich haben uns kennengelernt, weil ich eine neue Wohnung suchte. Ich lebte damals in Düsseldorf in einer Wohnung in Kaiserswerth bei meiner Ersatzmam, ganz, ganz wundervolle Frau, die mich ganz, ganz doll unterstützt hat und suchte, weil deren Wohnung eine sogenannte Messewohnung war und ich dann nicht auf Dauer wohnen konnte, suchte eine Wohnung. Und dann habe ich mir die Düsseldorfer Tageszeitung gekauft und habe die in meiner Küche liegen lassen, weil ich keine Lust hatte, Wohnungen zu suchen. Und sitze sonntags beim Frühstück und lese die Zeitung. Oh, da hatte ich keine Lust. Und habe die so durchgeblättert und kam dann irgendwann mal zu dieser Rubrik: Er sucht ihn, sie sucht sie, er sucht sie, sie sucht ihn. Und ich habe gedacht: Meine Güte, was gibt es doch für Schrott auf der Welt?
Ja.
Und kam dann über Gesellschaftliches irgendwann mal in die Rubrik, in der auch Menschen einfach nur sich mit anderen Menschen austauschen wollen. Und habe dann eine Annonce gelesen und habe gedacht, wow, da habe ich echt Interesse. Und in dieser Annonce stand, so habe ich das gelesen, Bilka wieder zurück im Land, sucht Menschen, mit denen er mal essen gehen kann, klönen gehen kann, also klönen in Rheinisch, quatschen, miteinander austauschen, Kino etc. pp. Wenn du Lust hast, melde dich. Und da ja Bilk bei mir um die Ecke war, ein Ortsteil von Düsseldorf, habe ich gedacht, super, dem schreibst du, der will nichts von dir, du willst nichts von ihm, prima, kann nichts passieren. Und das habe ich gemacht. Und dann klingelt ein paar Tage später mein Telefon, dann war da ein Michael dran und ich: Michael, ja, du hast mir doch geschrieben. Und ich so: ja, ich habe zuerst gedacht, ich weiß gar nicht, habe ich geschrieben, okay. Aber es ist eine ganz, ganz freundliche Stimme. Und dann haben wir uns verabredet für den 19.05. um 20 Uhr miteinander zum Italiener zu gehen und haben zwischen dem 19.05. und dem ersten Anruf echt tolle Telefonate geführt in der Zwischenzeit. Und ich habe gedacht, ist echt ein cooler Typ. Finde ich super freundlich. Und dann hat er mir die Anfahrt diktiert, weil damals gab es ja noch nicht Navis und auch Handys waren ja damals noch nicht so modern. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Ich hatte zwar schon ein Handy, aber das war nicht so 100% vollgeladen. Und den Aufschrieb habe ich zu Hause gelassen und dann kam ich, so behauptet es mein Mann heute, anderthalb Stunden zu spät. Und ich sage, es war nur eine Dreiviertelstunde, aber ich habe mich wirklich verfahren.
Ohne Handy?
Ich hatte das Handy dabei und habe an einer Ampelkreuzung Michael angerufen und habe gesagt: Michael, ich stehe an der Ampelkreuzung, muss ich jetzt rechts oder links, wie muss ich fahren? Und in dem Moment machte mein Akku tililililit. Und dann bin ich natürlich anstatt links gefahren, rechts gefahren und mit der Kuh ums Dorf. Und kam dann verspätet und Michael stand auf dem Balkon und dachte: Boah, die Alte geht gar nicht. Die kann noch nicht mal Auto fahren und geschweige denn glücklich sein.
Das war ja ein guter Auftakt, aber das hat ja dann trotzdem gefunkt.
Genau.
Ja.
Ich stand unten an der Treppe und ich habe an der Treppe unten stehend beim ersten Schritt nach oben zu ihm in seine Wohnung zu mir selber gesagt: Wenn du einen einzigen Schritt jetzt nach oben gehst, verlierst du. Diese Challenge gewinnt er. Wir haben es so gut verstanden und es war unfassbar.
Ja. Ich habe im Interview gehört, ich glaube, das war mit dem Michael der Steinbrecher da in der Runde.
Ja.
Da hattest du die Geschichte ja auch erzählt.
Ja.
Und da hattest du am Anfang gesagt, eigentlich wolltest du gar keinen Mann mehr haben.
Nö, ich hatte wirklich keinen Bock auf einen Mann. Das stimmt ja auch. Deswegen habe ich ja in der Annonce festgestellt, der will nichts, der will nichts, der will nur klönen, der will Kino, der will Freundeskreis erhöhen. Und ich war ja so oder so auch ein Mensch, der gerne ins Kino ging. Ich hatte einen echt tollen Freundeskreis und mir hat es an nichts gefehlt. Ich bin nicht mit dem Gedanken in die Zeitung, du suchst jetzt einen Typen. Sondern ich bin in die Zeitung mit dem Gedanken, ach, Freundeskreis erhöhen, echt cool, finde ich cool.
Ja. Und was mir halt noch aufgefallen ist, auf deiner Webseite hast du ja ganz viele Fotos, aber nicht nur von dir, sondern auch von dir mit deinem Mann, ne? Und dann in Beziehung zur Paartherapie. Und das hast du bewusst so gemacht, ne?
Ja, ganz bewusst. Ich wollte keine fremden Bilder kaufen. Und wir haben einen eigenen Fotograf, der mit uns zumindest einmal, wenn es geht, zweimal im Jahr ein Fotoshooting macht. Wir haben jetzt erst gerade wieder eins gemacht und wir wechseln die Bilder auch ganz häufig. Und ich habe diese Bilder von uns auch in der Praxis hängen.
Ja.
Und auf meinem Insta-Kanal und auf Facebook. Und die Menschen wissen, dass es uns gemeinsam gibt.
Aber er macht jetzt einen ganz anderen Job.
Nö, Michael ist bei mir im Unternehmen angestellt und macht genau das Gleiche. Hat später dann für sich entschieden, ich möchte mich auch entwickeln. Hat für sich auch eher ein paar Thematik gelernt, hat die angewandte Psychologie auch studiert und hat für sich entschieden, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch zu gehen mit seinen Klienten.
Ach so, das ist ja dann noch interessanter.
Was uns beiden unterscheidet, ist, dass Michael nicht in die Unternehmen geht, allerdings Führungskräfte und Management-Coaching macht, eine systemische Ausbildung auch hat und für sich aber nicht dieses direkt in die Seminare, direkt in Vorträge oder in Fernsehauftritte zu gehen. Michael ist der Mann, der mir hinten wirklich den Rücken stärkt. Ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Sonst könnte ich vorne nicht so die Frontfrau sein. Und hilft mir auch in ganz, ganz vielen anderen Dingen, weil sonst könnte ich das ganze Level, was ich stemme, nicht stemmen.
Und hast du eigentlich nach der Selbstständigkeit dann nochmal körperliche Probleme gehabt oder war die Zeit dann endlich vorbei?
Ich habe immer mal wieder Probleme mit meinem Bauch. Das ist etwas, was ich heute aber relativ gut im Griff habe. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja nicht so viel Darm habe und der Arzt musste ja damals, die haben ja wirklich viel daran gearbeitet, dass ich kein Kurzdarmsyndrom habe, das hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Das ist alles unter einem Meter, das ist ein Kurzdarmsyndrom, damit kannst du nicht überleben. Haben die dafür gesorgt, dass ich zumindest einen Darm habe, mit dem ich heute gut und qualitativ hochwertig leben kann. Ich kann viele Sachen nicht essen. Das ist eben nur mal so, aber das interessiert mich nicht. Ich esse schon jetzt seit 35 Jahren kein Fleisch, keine Wurst, viele Kohlenhydrate nicht. Aber ansonsten, ja, mit Zucker habe ich manchmal auch so ein bisschen Stress. Aber ansonsten kann ich ganz, ganz viel. Ich kann wandern, ich kann joggen. Ich habe dann, nachdem ich wieder gehen konnte, mir einen meiner Wünsche erfüllt und habe einen Motorradführerschein gemacht und habe mir ein Motorrad gekauft.
Okay.
Das zum Thema Mut.
Ja, das ist wirklich mutig. Aber ich meine, du hast ja dann alles umgesetzt, was du vorher nicht machen konntest.
Und
das ist auch wichtig, ne?
Ja, ich bin auch jemand, ich bin sehr mutig. Und ich bin nicht nur mutig, sondern ich weiß, dass Mut entsteht, weil wir Menschen einfach diese Größe haben sollten, unsere Konflikte aufzuräumen. Und das macht mutig und ich bin auch ein ganz, ganz liebevoller Mensch mir gegenüber.
Wie äußert sich das?
Indem ich gut für mich sorge. Ich habe jeden Tag eine Challenge mit mir. Ich stehe auf und sage, heute machst du was, was dir gut tut.
Machst du das auch in Form eines Tagebuchs? Ich habe ja mal den Dominik Spenst im Interview gehabt. Da ging es um dieses Dankbarkeitstagebuch, was ihm sehr geholfen hat. Sowas machst du nicht?
Nee, ich halte es fest in Bildern.
Okay.
Schießt dann Bilder, die sich bei mir im Gehirn verankern. Bilder verankern sich ja im Gehirn. Und dieses Positive, was sich im Gehirn verankert, das mache ich tatsächlich auch mit mir.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe das ja gelernt irgendwann mal, dass du zu jeder Negation auch 5-mal positiv im Ausgleich brauchst. Also 1:5 die Formel. Und das mache ich in Form von Bildern, die sich bei mir mit Emotionen und mit guter Emotion verknüpfen.
Okay.
Und damit überschreibe ich ganz, ganz viel an negativen Bildern, die wir ja ganz häufig nicht ändern können, weil sie so sind, wie sie sind. Ne?
Ja, aber was ich mich jetzt gefragt habe, hast du eigentlich auch Therapien benötigt, um das alles verarbeiten zu können oder hast du das alles mit dir selber ausgemacht?
Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich auch eine Therapie gemacht, weil ich nach dem langen Koma das eine oder andere nicht mehr aus bestimmten Bereichen meiner Kindheit erinnert habe. Ich habe ein ganz enges Verhältnis zu meinem 8 Jahre jüngeren Bruder. Wir sind ganz eng und mein 8 Jahre jüngerer Bruder ist ein ganz, ganz wertvoller Mensch. Ich nenne den übrigens liebevoll Brudi. Und wenn der von unserer Kindheit erzählt, erzählt er manchmal von Dingen, da habe ich keine Erinnerung dran. Und dann sage ich, du weißt, dass ich mich daran nicht erinnere? Dann sagt er, ja, weil du hast gerade so fragwürdig geschaut. Ich habe da keine Erinnerung. Und ich wollte vor allen Dingen eins, ich wollte wissen, hat mein Gehirn das wirklich weggeschoben? Ist es weggedrängt oder habe ich es wirklich nicht mehr? Ist es wirklich nicht mehr da? Sind so es sind Kästchen, die da sind, ne? Die sind tatsächlich da. Kann ich mich daran erinnern, da habe ich auch ein Gefühl zu. Und es gibt Kästchen, die sind nicht da, sind weg. Und ich habe damals aber auch die Therapie gemacht, weil ich diese Geschichte mit Krankenhaus ja auch für mich glattziehen wollte. Ich wollte nie, dass meine Traumatisierung damals über diese lange Geschichte an irgendeiner Stelle hochpoppt, wenn ich vielleicht mit Klienten arbeite. Das wollte ich nie. Und deswegen habe ich das gemacht.
Und das hat dir dann auch enorm geholfen?
Total, weil ich habe mich mit mir nochmal ganz intensiv auseinandergesetzt und ich habe mein altes Leben verabschiedet und betrauert. Das fand ich ganz wichtig.
Warum ist das wichtig?
Das war für mich wichtig, um ein neues Leben anfangen zu können. Wenn ich das Alte nicht verabschiede, kann ich das Neue nicht herzlich willkommen heißen in meinem Leben. Das funktioniert nicht.
Ja. Du hast ja jetzt von deiner Krankheitsgeschichte auch so ein bisschen inspiriert, aber eben auch von deinem Berufsalltag das Buch rausgebracht mit Resilienz, Krisen überwinden. Das kam ja jetzt vor kurzem über den MVG-Verlag raus. Und in dem Buch vereinst du ja wirklich persönliche Erlebnisse mit den 7 Säulen der Resilienz und eben den schon erwähnten Übungen. Wie bist du auf die Idee für das Buch gekommen?
Das ursprünglich die Idee des Buches, über meine Geschichte zu schreiben, die Grundidee liegt schon ewig bei mir auf dem Rechner. Und damals hieß das Buch Die Lahme kann gehen. Ich habe gedacht, wenn ich schon so einen Namen habe durch meinen Mann, dann schreibe ich das Buch doch einfach. Und dieses Buch lag schon ewig bei mir auf meinem Rechner. Und dann bekam ich letztes Jahr am 13. April um 16 Uhr paar zerquetschte eine Mail vom MVG-Verlag. Und der 13. April ist mein Geburtstag.
Okay.
Und ich habe zuerst gedacht, da veräppelt mich einer meiner Freunde und wollte diese E-Mail in den Mülleimer schieben und irgendein Impuls in mir hat mir gesagt, mach's nicht, ruf da an. Und die Lektorin, die heute die Lektorin ist, hat mit mir telefoniert und hat gesagt, nee, das ist schon echt. Und dann haben wir drüber geredet, über was ich anbieten könnte und über Resilienz und dann habe ich gesagt, ich würde ihr das gerne zur Verfügung stellen. Und wir kamen relativ schnell auf die Idee, dass meine Geschichte auch dabei sein sollte. Ich hatte das auch mit in das Gespräch gebracht, dass ich das einen Mehrwert finde für die Menschen. Und dann sagte sie, es finde sie eine schöne Idee. Ja. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben.
Und diese 7 Säulen der Resilienz, die gibt es wirklich?
Die gibt es wirklich, ja. Ich habe das ja gelernt. Ich bin ja eine gelernte Resilienztrainerin. Und die 7 Säulen sind tatsächlich 7 Säulen.
Ja. Also die Idee und die Umsetzung, das habe ich ja schon gesagt, finde ich wirklich super. Und du benutzt in dem Buch sehr häufig den Begriff Optimismus. Und das ist ja gleichzeitig auch die zweite Säule der Resilienz. Und jetzt ist es ja momentan so, wir haben eine Zeit voller Pessimismus, wo ein Krieg in Europa tobt, wo wir die Corona-Pandemie hatten. Und alles ist sehr, sehr negativ. Und da fällt es natürlich sehr schwer, optimistisch zu bleiben. Woher kommt denn dieser dauerhafte Pessimismus, gerade in Deutschland? Und was kann ich gegen diese ständigen negativen Gedanken tun?
Wir haben ja gelernt in unserer Vergangenheit, dass wir uns in den Vordergrund stellen können mit Negation. Es wird auch ganz häufig in den Medien über Angst verkauft. Und das ist so dieses, alles ist schlecht, alles ist doof, die Preiserhöhungen sind alle furchtbar. Wir gehen nicht auf die andere Seite und schauen, hat es vielleicht auch irgendeinen Vorteil? Und was könnte der Vorteil sein? Und aus welchem Grund ist es uns denn so viele Jahre so gut gegangen? Woran liegt das denn? Sind wir vielleicht einfach auch ein bisschen verwöhnt in den letzten Jahren gewesen? Haben wir vielleicht den einen oder anderen Bauern nicht so wundervoll mit Geld versehen? Und diese Thematik, Geiz ist geil, ist ja auch so eine Thematik, die gerne mal durch die Republik rauscht. Und dieses sich etwas wert zu sein, das kennen die meisten Menschen durch diese Hektik und diese Schnelligkeit und dieses noch höher, noch weiter zu gehen gar nicht mehr. dieses in Reduktion zu gehen und sich die Frage zu stellen, was ist denn wirklich wichtig für mich? Und was möchte ich denn wirklich? Das hat was mit Optimismus zu tun. Und Pessimisten, ja, die stellen sich ganz gerne mal über den Pessimismus in den Vordergrund. Aber ist das denn jetzt wirklich wichtig? Und deswegen bin ich so ein durch und durch Mensch, der, ich bin nicht unnatürlich optimistisch. Ich bin sehr, sehr klar und real optimistisch. Ne?
Ja.
Ich weiß schon auch, dass es Krieg gibt und ich finde es auch gruselig und grausam. Nur, ich kann ja nur in meinem kleinen Kosmos und in meinem kleinen Rahmen was ändern. Und das finde ich wichtig.
Absolut. Und das Problem ist ja auch, dass sich dieser Pessimismus mit diesen Clickbait-Headlines hat besser verkauft, als wenn da ständig Optimismus in den Headlines stehen würde.
Ja, und das verkauft sich halt nicht so gut, ne? Und Angst hat sich ja jetzt auch in der Corona-Krise gut verkauft, ne?
Ja.
Und Angst ist auch das, was ich in der Corona-Krise in jedem Gespräch mit Klienten in den ersten 20 Minuten gehabt habe. Meine Klienten hatten Angst und ich war so froh und glücklich, dass ich eine Fachausbildung für Ängste und Phobien habe, um sie rauszuholen.
Okay, und wie holt man die Leute da raus aus diesem Loch?
Indem ich ihnen gesagt habe, was Angst ist. Und Angst ist eine angeborene Grundemotion. Und Angst ist da, weil sie uns früher gewarnt hat. Und der Säbelzahntiger oder das Mammut um die Ecke kam. Ne? Daher kommt ja auch die Angst, das ist ja altarchaisch. Und dann habe ich meinen Klienten ganz häufig gesagt, sehen Sie die Angst bitte als ein Warninstrument. Und wenn die Angst kommt, dann sagen Sie der Angst, Angst, danke, dass du da bist, du warnst mich jetzt gerade. Du warnst mich jetzt gerade, dass ich achtsam mit mir sein soll, vielen Dank dafür. Wenn Sie sich aber in die Angst hineinbegeben, dann ist der Angst Ihr Steuerinstrument. Und sie ist ins Steuerinstrument von der Angst und bitte nicht andersrum.
Und hat das angeschlagen?
Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viele schöne Rituale mit der Angst gefahren. Das war echt schön.
Und ist es jetzt heute immer noch so? Also die Corona-Pandemie ist jetzt mehr oder weniger durch, aber trotzdem gibt es ja jetzt immer wieder neue Themen, Inflation, was auch immer, wo die Leute mit zu kämpfen haben. Hast du jetzt immer noch diese Diskussion um das Thema Angst?
Ja, Angst ist jetzt da im Sinne von zu verarmen, ist eine Angst. Angst ist da, nicht genügend Geld zu haben, um am Ende des Jahres all das, was die Menschen jetzt gerade zahlen müssen, zahlen zu können. Angst ist auch bei vielen da, die sagen, wie soll denn das denn die nächste Generation machen? Angst ist auch da im Sinne von, könnte der Krieg rüberschwappen zu uns? Das ist so diese, das ist die alte Angst, die wir noch haben aus der Generation, der Kriegsgeneration. Dass nochmal Krieg kommen könnte. Das ist noch so ein Stück traumatisiert bei vielen.
Aber kannst du da auch die Angst nehmen?
Die Angst nicht nehmen, aber ich spreche die Angst an und sage, ja, das hat unter Umständen vielleicht gar nichts mit ihm zu tun. Vielleicht ist es auch ein Thema, was übertragen wurde aus der Generation davor. Und dann spreche ich es an. Waren ihre Eltern im Krieg und haben sie was erlebt? Und wird darüber gesprochen? Und viele sagen, nee, darüber wurde bei uns nie gesprochen. Und dann sage ich, dann sprechen Sie es doch mal an, dass Ihnen das Angst macht. Und vor allen Dingen, was Ihnen Angst macht. Und sprechen Sie es doch mal mit Ihren Eltern oder mit den Verwandten, die noch leben. Sprechen Sie es doch mal an.
Aber das ist ja generell so ein Problem, dass die Leute nicht miteinander sprechen. Das ist ja nicht nur in ein paar Situationen so, sondern eben auch im Kollegenkreis und auch im Freundeskreis.
Und deswegen bin ich ein riesen Fan von Mund aufmachen. Weil wenn ich etwas nicht ausspreche, kann doch mein Gegenüber gar nicht wissen, um was es geht. Ne?
Ja.
Weil wir haben oben alle keine LED auf dem Kopf laufen, auf dem irgendwas steht. Ne?
Noch nicht.
Stimmt.
Vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kriegen wir über kurz oder lang alle einen Helm auf dem wir da irgendwas drücken können. Und KI sagt dann, ich habe Hunger.
Zum Beispiel. Also das ist ja jetzt auch so das große Thema. Und auch da spielt ja die Angst wieder mit rein. Ne?
Total. Total. Bei den Menschen, die Menschen haben Angst, dass KI ihnen den Arbeitsplatz wegnimmt.
Ist ja auch eine berechtigte Angst.
Absolut. Die ist tatsächlich berechtigt und die sagt ja nichts anderes. Geh da mal ein bisschen achtsam mit dir um, ne? Und schau, was für einen Beruf du machst. Und sei achtsam da, dass du vielleicht nicht in etwas verharrst, in dem du dich weiterentwickeln kannst. Ne? Also raus aus der Hängematte der Selbstzufriedenheit und rein in ein neues Leben.
Ja, wobei du kannst es jetzt auch sagen, du hast dich auch komplett gewandelt. Aber wenn ich mir jetzt so Leute vorstelle in meinem Alter, also mit 43 oder ein bisschen älter, die werden jetzt auch nicht von heute auf morgen komplett einen neuen Job machen können oder wollen.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Dann würde ich jetzt an der Stelle demjenigen empfehlen, schau mal bitte, was seine Stärken sind und ob diese Stärken sind, die du vielleicht auch in einem anderen Marktsegment zur Verfügung stellen könntest. Und es gibt, also was nie sein wird, nie, dass Menschen nicht mehr benötigt werden bei der Pflege von Kindern, von kranken Menschen und von alten Menschen. Das wird es nicht geben. Da wird KI sich nicht so entwickeln, dass KI irgendwann mal einen Menschen pflegen wird. Er gibt mir vielleicht vor, ja, jetzt wäre es günstig, jemandem was zu trinken zu geben, es wäre es günstig, jemandem was zu essen zu geben. Da ist KI tatsächlich ein großer Vorteil. Aber bei der Pflege von Menschen, bei der Versorgung von Menschen, bei der Entwicklung von Menschen wird KI keine Chance bekommen. Das sind wir schon gefordert.
Ja, aber wir sind ja erstmal gefordert, vernünftige Rahmenbedingungen da auch in dem Bereich zu geben. Und du hast da ja gearbeitet und die Bedingungen haben sich jetzt ja nicht verbessert seitdem.
Nö. Ich bin 88 ausgestiegen und seit 88 hat sich in der Pflege nicht das Geringste verändert. Wenn ich mir das anhöre, was mir teilweise heute Kolleginnen und Kollegen von früher und Menschen, die auch in diesem Marktsegment arbeiten, erzählen, ist es exakt das Gleiche. Exakt.
Es ist eigentlich sehr bedauerlich.
Ich finde das traurig. Um es mal gelinde zu sagen, traurig und geradezu widerlich, wie mit Menschen umgegangen wird.
Ja, aber die Frage ist natürlich, wie kannst du das ändern? Und das ist halt auch ein sehr teurer Bereich und die Menschen werden immer älter und es gibt immer mehr Pflegebedürftige und dieses System hat halt seine Grenzen und da musst du jetzt viel mehr Geld reinstecken und das ist schon schwer, das dann so umzusetzen, dass der Bereich dann eben auch dementsprechend viel Geld bekommt. Also jetzt diese Pflegeversicherungserhöhung, die wird jetzt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.
Ja, das ist nichts anderes wie das Geld an der falschen Stelle investiert. Es braucht vorne an der Front, wo die Menschen sind, da braucht es eine Honorierung.
Ja,
wenn absolut. Ich sehe, was eine Pflegefachkraft, was eine medizinische Fachangestellte gegenüber teilweise Ärzten bekommt, da denke ich mir so, in welcher Welt sind wir? Das sind Menschen, die Menschen helfen, wieder gesund zu werden. Bitte honorier sie doch. Und dann wird es mir ganz übel.
Aber wir wollen ja das Interview jetzt nicht so negativ beenden.
Nein.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, ob sich das Glück und auch das Glücksempfinden bei dir über die Jahre jetzt gewandelt hat.
Ja, ich bin heute, auch wenn es um Kleinigkeiten geht, ein ganz glücklicher Mensch. Ich kann mich zum Beispiel erfreuen über einen Fliegenpilz, der hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, die ich übrigens liebe. Okay. Ich kann mich erfreuen, wenn ich jetzt gleich rausgehe in meinen Garten, da blühen gerade wunderschön die Blumen. Ich erfreue mich jetzt gleich, wenn ich runtergehe ins Erdgeschoss, wenn meine Therapiebegleithunde auf mich zugehen und um mich rumwuseln. Ja? Ja. So nach dem Motto, wo warst du denn die ganze Zeit? Wir haben dich vermisst. Ich freue mich an kleinen Dingen und ich freue mich auch an einem Telefonat mit einer lieben Freundin, ein Telefonat mit meinem Mann, mit meinem Bruder. Ich freue mich an so vielen kleinen Dingen. Und die kleinen Dinge, die werden bei mir zu einer großen Summe.
Und vorher war das bei dir anders?
Da habe ich das Thema gelebt, höher, schneller, weiter. Und ich glaube, ich wollte es nicht wahrhaben, dass das nicht das reale Leben ist.
Das wollen viele ja nicht.
Genau. Höher, schneller, weiter ist ein Thema bei den Menschen.
Ja, absolut.
Und die Reduktion wollen viele nicht wahrhaben.
Ja, aber wenn du einmal dieses Leben gelebt hast, ist es natürlich schwer, wieder runterzufahren, ne? Und von dem hohen Ross dann auch runterzugehen, freiwillig. Es sei denn, man wird dann durch irgendwas ausgebremst, wie jetzt beispielsweise eine Krankheit.
Ja. Und dann hast du veränderst, also was ich gemacht habe, ich habe meinen Fokus verändert. Ich habe den Fokus dahingehend verändert, dass ich mich an den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben, erfreue.
Ja.
Und ja, klar habe ich auch noch ganz viele Sachen, die ich erleben möchte.
Was zum Beispiel New York?
Ja, dann möchte ich einmal, das ist tatsächlich ein ganz großer Wunsch, ich möchte einmal in einem Film mitspielen, und zwar eine Therapeutin, in einem Fernsehfilm. Das ist wirklich ein großer Wunsch, in einem Fernsehfilm eine Therapeutin spielen. Dann möchte ich gerne ein zweites. Okay. Es ist so abgespaced und ich find den Wunsch so toll. Dann möchte ich gerne ein zweites Buch schreiben. Mhm. Dann habe ich den Wunsch, 104 zu werden und gesund zu sein und geistig fit. Und dann habe ich eine Vision und die ist mir noch wichtiger. Meine Vision ist, liebevoll zu sein, mutig zu sein und das Ganze auch den Menschen an die Hand geben zu können. Das ist meine Vision.
Hm. Bekommst du dieses Feedback eigentlich auch zurückgespielt von deinen Klienten?
Welches Feedback?
Das, was du gerade gesagt hast, deine Vision. Ich habe so das Gefühl, du bist ja tatsächlich auch so, du wirkst auch so, dass du mutig vorangehst und auch viel erreichst. Aber bekommst du das auch zurückgespiegelt?
Dass ich das bin?
Ja.
Ja, das sagen mir meine Klienten ganz häufig. Das finden sie bemerkenswert, dass ich so mutig und so liebevoll mit mir bin.
Ja.
Und dann sage ich, das ist ganz schön Arbeit, das dürfen sie mir glauben. Und wenn ich das kann, können sie das auch. Und wie es geht, da kann ich ihnen ein paar Impulse an die Hand geben. Machen müssen sie es selber. Ich erkläre das dann, das ist wie beim Physiotherapeuten. Der Physiotherapeut sagt ihnen, welche Übungen sie machen können. Und machen müssen sie es selber.
Ja.
Und dann gucken mich meine Klienten an und dann sage ich denen, wissen Sie, ich habe am 1. Januar angefangen zu laufen, zu joggen, weil mein Wunsch ist, ich möchte nächstes Jahr im Jahr 2024 einen Marathon laufen. Wenn ich nur den Wunsch habe, das zu machen, wird daraus nichts. Ich muss jetzt schon tun. Ich muss schon die Schuhe anziehen, ich muss schon die Stöpsel in die Ohren machen und dann losgehen.
Ja. Und wie viele machen das dann tatsächlich?
Ja, also bei mir machen es einige, weil sie wissen, wenn du dich bei der Lama nicht bewegst, sagst du dir, sie brauchen nicht mehr kommen.
Sagst du denen das wirklich?
Ja.
Okay.
Ich bin sehr klar. Ich sage meinen Klienten auch, sie dürfen gerne bei mir über das, was in ihrem Leben nicht funktioniert, jammern. Das dürfen sie. Das ist total in Ordnung. Sie dürfen das einmal und sie dürfen es auch zweimal. Von mir aus auch noch ein drittes Mal. Und dann stelle ich die Frage, jetzt haben sie dreimal gejammert. Wollen sie weiter jammern oder wollen sie was verändern? Und wenn sie dann sagen, ja, aber, dann sage ich kein Ja, aber. Möchten sie, ja oder nein? Ja, aber hat Pause. Und wer sich nicht verändern möchte, das ist für mich total, ich sage das auch, es ist für mich super in Ordnung, wenn sie sich nicht verändern möchten. Nur dann sind sie genau an der Stelle bei mir am falschen Weg. Das funktioniert mit mir nicht. Sie sind hierher gekommen, weil sie in ihrem Leben etwas verändern wollen. Und das habe ich auch mit ihnen gemeinsam am Anfang besprochen. Was möchten sie? Ne? Was ist ihr Ziel?
Ja. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld immer wieder. Da wollen sich die Leute ändern, machen aber nichts. Also das Thema Geldanlage ist da immer das Beste. Und ja, ich müsste was machen und wir kriegen ja später keine Rente. Mhm. Und dann jammern sie die ganze Zeit weiter, ändern aber nichts.
Genau.
Und dann passiert auch nichts. So, und ich habe mir halt vor einigen Jahren gesagt, ich muss damit jetzt loslegen. Hab damit losgelegt, habe auch negative Erfahrungen sammeln dürfen. Aber daraus habe ich gelernt, bin stärker geworden, habe die Fehler nicht mehr gemacht, habe andere gemacht. Aber auch aus denen habe ich wieder gelernt. Mhm. Und das kannst du ja auf alle Dinge übertragen.
Mhm. Ich erkläre meinen Klienten, wenn sie mir sagen, ich habe das verstanden, dann ist das Verständnis 20% der Arbeit bei der Veränderung. Sie können Dinge nur dann verändern, wenn sie 80% emotiv, also emotional verstanden haben, wieso sie etwas machen, wie sie es gerade machen. Und nur wenn ich verstehe, weshalb ich etwas so und so mache, nur dann kann ich meine Haltung ändern und nur dann ist Veränderung machbar. Und das erkläre ich denen auch und ich sage dann, aber weshalb machen sie das denn so? Ist das wirklich ihr Wunsch oder ist das nur eine Vorstellung oder ein Bild von irgendjemand von früher, weil ihnen irgendjemand früher mal gesagt hat, sie müssen das so machen? Und bei ganz vielen ist es eine Vorstellung und ein inneres Bild, was die haben und nicht das eigene. Und wenn ich dann frage, und was ist genau das, was sie möchten und was ihnen gut tut und was sich für sie auch gut anfühlt. Und dann kommen die auf das, was sie möchten. Und dann ist Veränderung machbar. Und dann geht die raus aus ihrer Haltung und stellt plötzlich fest, wow, das ist ja ganz anders. Und dann blühen die auf und die entwickelt sich. Und das ist so schön. Und das ist die Arbeit, die ich liebe.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil die dann komplett geistig auch verändert dann wirken und ganz anders rüberkommen.
Ja, und die strahlen. Die gehen auch wie so eine Optimismus-Sonnenblume. Ich liebe das.
Okay. Sehr schönes Bild.
Übrigens, die Sonnenblume ist im Optimismus integriert. Ne? Die Sonnenblume gehört zum Optimismus, weil sie morgens die Sonne begrüßt und dann sich mit der Sonne dreht und abends der Sonne gute Nacht sagt und am nächsten Tag wieder da steht, wo die Sonne aufgeht.
Sehr schön. Sabine, ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch viel länger quatschen, aber ich würde sagen, wir kommen zum obligatorischen Wordshuffle am Ende. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt.
Okay.
Und beginnen möchte ich mit Düsseldorf.
Lebensfreude.
Ist das wirklich Lebensfreude in Düsseldorf?
Für mich ja.
Okay. Durch Karneval oder allgemein?
Nee, meine Praxis ist Lebensfreude. Ich habe einen wunderschönen Garten.
Okay. Der nächste Begriff ist Lebenslinie.
Meine Firma. Mein Herzensprojekt, meine Leidenschaft.
Ja, aber man merkt dir das auch an. Also selbst wenn man bei dir auf der Seite ist, merkt man, was darüber kommt. Also auch von den Bildern mit deinem Mann und das, wie du jetzt erzählst, das wirkt alles genauso.
Dankeschön.
Der nächste Begriff ist Therapiebegleithunde. Du hast es eben schon angesprochen.
Hunde, die unterstützen. Und zwar Menschen, die bei mir im Raum sitzen, runterholen, Oxytocin-Helfer sind und die anstrengendste Ausbildung meines Lebens war und die wertvollste gleichzeitig.
Warum ist das so anstrengend?
Weil so viel gleichzeitig passiert. Analoge Kommunikation und digitale Kommunikation ist beim Hund, bei uns Menschen ist es verbale und nonverbale. Und das auseinanderzuhalten aus der Psychologie und dann die Sprache des Hundes, dann den Hund zu verstehen, dann ist psychologisch zu übersetzen, parallel dazu die ganzen Ausbildungsinhalte, parallel dazu auch den Hund lesen, parallel dazu aber auch bei mir bleiben, parallel dazu aber auch ganz, ganz viele Trainingsvideos, Trainingseinheiten, Prüfungsvorbereitungen zu haben. Das fand ich schlimmer wie mein Studium.
Okay, das ist also eine richtige Herausforderung gewesen.
Ja, und trotzdem war es eine der geilsten und tollsten Ausbildungen. Und ich glaube, die wird mich mein ganzes Leben begleiten.
Sehr schön. Der nächste Begriff, den habe ich aus einem Interview von Volle Kanne, glaube ich. Der Begriff ist Quality Time.
Oh, Quality Time ist das, was ich als Qualitätszeit für mich, also in meiner Me-Time und als Quality Time auf der Paarebene bezeichne. Quality Time ist das, was beide als Qualität für sich in ihr Leben holen.
Und wie setzt man das Ganze um? Also wie bringe ich diese Qualität in mein Leben?
Indem die Paare sich wieder verabreden und Dinge tun, die ihnen gut tun. Im wahrsten Sinne des Wortes, schaut bitte hin, was tut euch als Paar gut? Es ist nicht das Reden über Kinder und über, wann wollen wir das nächste Auto kaufen, sondern was tut euch gut? Was fühlt ihr da? Ne?
Ja, der nächste Begriff ist Reisen.
Lieb ich. Ich liebe Reisen und zwar mein Zuhause, mein zweites Zuhause in Schwarzwald.
Raus in da kommst Natur. Du ursprünglich auch her, ne?
Ja, mein Großvater ist aus Schwarzwälder. Und ich liebe das. Ich liebe den Schwarzwald.
Ja. Aber du reist auch außerhalb von Deutschland?
Seit ich Therapiebegleithunde habe, nicht.
Ah, okay.
Ja. Meine Hunde nicht abgeben.
Okay, dann musst du dir für New York was überlegen.
Da habe ich schon etwas. Ich habe einen Brudi. Der ist Patenonkel meiner Hunde.
Okay.
Und dann wird er auf die Hunde aufpassen und wir fliegen. Das testen wir jetzt einmal. Das testen wir jetzt einmal mit Berlin.
Okay. Der vorletzte Begriff ist Beziehung.
Ist ganz wichtig. Eine gute Beziehung zu mir schafft eine gute Beziehung zu anderen Menschen. Und in Beziehung mit sich zu sein, ist eine der Hauptaufgaben, die wir Menschen haben.
Ja. Und wenn ich mich selber dann eben auch immer negativ sehe, dann wird es auch nichts mit anderen.
Genau. Wenn ich in keiner guten Beziehung zu mir bin, ist von außen der Mensch, der mit mir gut ist, nichts anderes wie ein Befüller von irgendetwas und ich bleibe der Bedürftige meines Bedürfnisses.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also muss man sich immer wieder vor Augen führen. Mhm. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ist Mut.
Mut entsteht dadurch, dass wir unsere Konflikte aufräumen. Mhm. Also aufräumen, ne? Ich sage das, wenn wir im Außen eine Decke falten, dann sollten wir uns mal ins Innen begeben und da schauen, wo da gerade mal wieder so eine Gröselecke ist, wo vielleicht eine Decke einfach mal auf den Boden geschmissen wurde. Hm. Ich weiß, dass es für manche Menschen schwierig ist, dieses Aufräumen der eigenen Themen anzugehen. Aber da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele wertvolle und gute Menschen, die da unterstützen.
Hm. Ja, ich glaube, man braucht auch immer Zuspruch.
Ja, und ein Stück Zuversicht, ne? Ja. Dass es gelingen kann und dass der Weg nicht einfach ist. Dass manchmal auch ein Rückschritt wichtig ist, zurückzuschauen und zu schauen, ey, guck mal, was du schon alles geschaffen hast. Und dann den Mut zu haben, sich umzudrehen und zu sagen, so, und jetzt gehe ich das nächste Thema an. Hm? Manchmal ist Stehenbleiben auch total okay.
Ja, aber man darf nicht sein ganzes Leben immer nur stehen bleiben, sondern ein bisschen Entwicklung ist für einen persönlich halt auch wichtig.
Absolut, und Entwicklung ist wichtig, ne? Weil Entwicklung heißt, ich entwickle mich und ich verwickle mich nicht. Ne?
Hm. Ja, absolut. Sabine, ich habe ja dein Buch gelesen und war da völlig begeistert. Ich wusste ja nicht so ganz, was mich erwartet. Jetzt habe ich das Interview mit dir geführt. Ich fand das wirklich großartig und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich würde dir gerne ein Feedback geben, wenn ich das darf. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte dir gerne das Feedback geben, dass du eine wundervolle Interviewstimme hast, ein wundervoller Interviewpartner bist, ein großartiger und sehr, sehr großzügiger Interviewpartner bist. Und ich möchte mich bei dir bedanken für 1 Stunde 10 voller Inspiration und Mut und Zuhören und Lebensfreude. Vielen Dank dafür.
Herzlichen Dank. So ein tolles Feedback habe ich tatsächlich in 8 Jahren noch nicht bekommen. Dank dir.
Dann wurde es Zeit. Sehr gerne.
Soweit das Interview mit Sabine. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Und ich kann das Buch von ihr wirklich sehr empfehlen. Das ist jetzt nicht nur ihre reine Geschichte, sondern darüber hinaus tatsächlich auch noch ganz viel Resilienz. Und ich habe es sehr gern gelesen. Und ja, hier nochmal der Hinweis, unterstützt Mehr Mut zum Glück gern bei Spotify und gebt ein Feedback zu den Folgen. Das hat beim letzten Mal super geklappt. Von daher vielen Dank für die ganzen Kommentare. Denn der Punkt ist wirklich, wenn Spotify viel Interaktivität wie das Teilen der Folgen oder auch Kommentare darunter feststellt, dann spielen sie den Podcast verstärkt aus. Herzlichen Dank im Voraus für die Unterstützung. Und Tim hat beispielsweise bei der letzten Folge geschrieben, eine wirklich gelungene Folge, sehr inspirierend und interessant. Ein ebenso ehrlicher Blickwinkel des Unternehmers zu negativen Zeiten. Euch vielen Dank dafür und schönen Gruß von der Wakenitz. Ja, vielen Dank für die Bewertung und ich fand ja das Interview mit Sebastian Cannabis auch sehr hörenswert. GFK hat geschrieben, mich hätte noch interessiert, was dein Gast zu seinem CO2-Fußabdruck sagt. Bei dieser Fülle an Reisen muss das massiv sein und denkt er darüber nicht kritisch nach. Schade, keine kritische Frage. Ich muss sagen, das ist eine berechtigte Anmerkung, die kam immer wieder, wenn ich digitale Nomaden zu Gast hatte oder Leute, die viel gereist sind. Ja, ich muss erstmal dazu sagen, dass Sebastian mittlerweile viel weniger reist als zu Zeiten als digitaler Nomade. Das kam ja auch im Interview raus. Die Frage mit dem CO2-Fußabdruck und der Nachhaltigkeit habe ich in der Vergangenheit immer wieder gestellt, vor allem im Finanzrocker-Podcast. Und ich persönlich sehe diese exzessive Vielfliegerei auch kritisch, bin aber der Meinung, dass diese Frage keine neuen Antworten bringt. Ich hätte sonst in jeder zweiten Folge, wenn es um Reisen geht, müsste ich diese CO2-Fußabdruck-Frage stellen. Und da kommen halt keine wirklich neuen Erkenntnisse bei raus. Deswegen frage ich nur noch danach, wenn es thematisch dann auch passt. Aber ja, deswegen lese ich jetzt diese Bewertung und Frage auch nochmal vor, weil es wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Es ist ein wichtiges Thema. Stefan schreibt, wieder ein tolles Interview, bei dem viel Inspiration und Mut rüberkommen. Bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Thanks, Daniel. Ja, auch dir herzlichen Dank für dein Feedback und natürlich auch allen anderen, die die letzten Folgen kommentiert haben. Wir hören uns im August wieder. Dann habe ich das erste Mal in dem Podcast zwei Personen zu Gast, die mit ihren Kindern eine abenteuerliche Tour gemacht haben. Was dahinter steckt, das erfahrt ihr in einem Monat. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Sommerzeit. Alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.